Rot-Weiß Essen hat am Wochenende das Finalticket für den Niederrhein-Pokal gebucht. 2:1 hieß es am Ende gegen Rot-Weiß Oberhausen. Jetzt steht Ende Mai das absolute Highlight-Spiel an. Es geht gegen den MSV Duisburg. Wir sprechen über das Spiel in Oberhausen und welcher Spieler uns da besonders gut gefallen hat. Richten aber den Blick auch schon wieder nach vorne, denn am Wochenende geht's in der dritten Liga weiter. Am Freitagabend spielt Essen in Verl. Keine leichte Aufgabe. Wir analysieren, worauf es da besonders ankommen wird.
Von der Hafenstraße. Inside RWE. Ein Podcast der WAZ.
Hallo aus Essen. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich freue mich auch, wieder mit dabei zu sein nach dem Urlaub. Mit im Studio, ihr kennt sie schon, aber für die, die nicht mit Bild zugucken, zu meiner Linken, Martin Herms, RWE-Reporter von der WAZ.
Hallo.
Rechts, Christian Brausch, RWE-Experte vom Reviersport.
Hallo.
Ich bin Kira, Online-Redakteurin hier bei der WAZ und bei Funke. Würde sagen, wir legen direkt los nach dem Pokalspiel. Martin, war vielleicht nicht die souveränste Leistung, vor allem in der ersten Halbzeit nicht, aber unterm Strich wahrscheinlich so ein Spiel, egal wie, Hauptsache Finale.
Oder so wie kann man es dann zusammenfassen, so hat man es dann auch nach dem Spiel gesagt. Klaus Cesula sagte, es ist eigentlich völlig egal, wie du hier auftrittst, du musst Pokalspiele gewinnen, gerade gegen unterklassige Gegner. Es war dann doch die erwartet schwere Aufgabe gegen, wie ich finde, sehr starke Oberhausener, vor allen Dingen im ersten Durchgang. War meiner Meinung nach eine völlig verdiente Führung durch Moritz Doppelkamp, mal wieder so ein Geniestreich des 38-Jährigen, der gegen RWE sehr gerne trifft, auch schon zu Duisburger Zeiten. Hat man einfach mal gesehen, was er halt für eine Klasse noch hat in seinem Alter. Und die Oberhausen haben mir generell gut gefallen. Ne? Sehr, sehr schnell, sehr, sehr stark über außen. Hier Donkor, Gueye, ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus. Die haben da ordentlich Alarm gemacht. Dann eben die Systemumstellung von Trainer Uwe Koschinat, die sich als richtig erwiesen hat. Er hat auf Viererkette umgestellt, wollte dadurch die starken Oberhausener außen etwas eingrenzen. Und ja, das ist ganz gut gelungen. Und dann reichten eben, wie Trainer Koschinat sagte, 5 gute Minuten. Man hat so ein bisschen so die Konfusion in der Oberhausener Hintermannschaft ausnutzen können. Die hatten ja wirklich Pech, dass 2 Innenverteidiger ausgefallen sind. Also erst Fasnacht und dann der für ihn eingewechselte Öztürk verletzte sich. Und dann habe ich schon irgendwie meinem Ticker geschrieben, boah, jetzt muss Rot-Weiß das ausnutzen. Mhm. Und ja, diese etwas wilden Minuten hat RWE dann genutzt und weitergekommen.
Ja.
Das, was zählt.
Vielleicht kannst du noch ein, zwei Worte zur Stimmung und Atmosphäre im Stadion sagen. Ist ja schon ein besonderes Spiel auch, wenn diese beiden Mannschaften aufeinandertreffen, auch aus Sicht der Fans. Wie war es im Stadion?
Ja, war schon cool, muss man sagen. 14.000 Zuschauer, Stadion war, weiß ich nicht, ob es genau voll ausverkauft war. Der Heimbereich war ja schon voll, also in die Kanalkurve passen jetzt auch nicht viel mehr Leute rein. Also das war schon ein würdiger Rahmen. Die Oberhausen, da muss man ja schon sagen, haben sich wirklich Mühe gegeben mit dieser Choreo, die Bergbau-Choreo, die sah schon sehr gelungen aus. Grundsätzliches finde ich es immer schwierig in Oberhausen, also gerade so im Gästebereich mit dieser langen, großen Laufbahn, da kommt nicht so die richtige Stimmung auf, wie ich finde. Aber trotzdem war es schon okay, die Essener waren dann auch sehr lautstark, gerade nach dem 2:1 und das war schon okay. Aber ich glaube, im Finale wird nochmal eins draufgesetzt.
Ja, über das Finale wollen wir gleich auf jeden Fall auch noch sprechen, wie besonders das ist und welcher Gegner da wartet. Lass uns aber erst noch ein bisschen mehr ins Spiel reingehen.
Szene des Spiels.
Fange ich bei dir an, Christian. Was hast du dir rausgesucht?
Der unfreiwillig frühe Wechsel von Brumme oder von Wagner zu Brumme, der sonst so wahrscheinlich nicht passiert wäre. Und Lukas Brumme hat dann nach der Verletzung von Matti Wagner gezeigt, warum er so wertvoll sein kann für RWE. Er hat sich schon in der Runde davor gerettet mit seinem späten Tor, jetzt wieder gerettet. Und er ist natürlich der wesentlich offensivere Part auf der linken Seite im Gegensatz zu Wagner. Und ist immer wieder für entscheidende Tore gut. Vor ein paar Wochen war es noch Hannover, wo dieses Abstiegsendspiel war, oder man damals als Abstiegsendspiel betitelt, wo er zweimal getroffen hat. Und jetzt hat er wieder den richtigen Riecher gehabt. Und das war so für mich die Szene des Spiels, weil man weiß nicht, wann Koschinat sonst diesen Wechsel vorgenommen hätte, wenn überhaupt. Letzten Mal hat er da auch erst sehr spät reagiert, wenn er da auf dieser Position was verändert hat im Spiel. Und daher hat er mit Brumme da wieder einen eingewechselt, der RWE dann sehr viel Geld eingeschossen hat.
Martin, wie hast du Brumme gesehen?
Gutes Stichwort mit dem Geld von Christian. Alleine schon diese beiden Tore würden einen neuen Vertrag für ihn rechtfertigen. Was Lukas Brumme betrifft, teile ich die Meinung des Trainers und des sportlichen Leiters Markus Stegmann nicht. Ich finde, ein fitter Lukas Brumme muss immer spielen. Mhm. Matti Wagner hat einen guten Eindruck hinterlassen, hat bewiesen, dass man ja auf ihn bauen kann, wenn er eingewechselt wird, aber ist eben noch nicht auf diesem Level von Lukas Brumme, gerade offensiv. Da bringt er einfach so viel Qualität mit, wobei ich auch finde, dass er sich defensiv in den letzten Wochen stabilisiert hat. Das war immer so seine Achillesferse. Mhm. So, ne, so die Meter nach hinten, aber mittlerweile macht das richtig gut. Er schießt wichtige Tore. Mit dem Ball am Fuß gibt es kaum bessere in der dritten Liga über die Außen. Und ja, ich kann ja nachvollziehen, dass man ihn aufgrund von Belastungssteuerung, aufgrund seiner Knieproblematik dann in englischen Wochen mal schont und mal draußen lässt. Aber ich finde, wenn es 50-50 ist in einem wichtigen Spiel, muss Brumme spielen. Das heißt nicht, dass Wagner irgendwann nicht das Level erreichen wird. Er ist 19. Und man sieht ja bei Julian Eitschberger, was der für einen Sprung gemacht hat, wenn er gespielt hat. Aber gerade so mit Blick auf die neue Saison, also wenn man die Möglichkeit hat, mit dem Lukas Brumme zu verlängern, würde ich es tun.
Ich würde es auch tun. Und man sieht fein den Unterschied. Wagner, der über Köln und Fürth nach Essen kam, ist ein gelernter Linksverteidiger. Er hat seine Stärken in der Defensive, auch wenn er sicherlich auch nach vorne was kann. Und bei Brumme sieht man einfach, dass er in seiner Vergangenheit auch diese offensivere Rolle gelernt hat und dass er da oft gespielt hat. Er ist dann umfunktioniert worden zum Linksverteidiger in Essen oder zum defensiveren Part. Und man sieht einfach in den entscheidenden Momenten immer wieder, dass er weiß, wie es auch in der Offensive geht und da eine Gefährlichkeit hat, die seinesgleichen sucht.
Ist eine Frage des Preises, wie immer, ne? Also was ist RWE bereit für Lukas Brumme auszugeben? Natürlich denkt sich jetzt die Brumme-Seite, ich habe zwei gute Jahre gespielt, ein richtig gutes, eine schwache Hinrunde, jetzt eine bessere Rückrunde, hat wichtige Tore erzielt, ist ein Eckpfeiler in dieser Mannschaft, ist 25 Jahre alt. Natürlich möchte der jetzt einen besseren Vertrag haben, ne? Und da wird die Frage sein, was ist RWE bereit für ihn zu zahlen? Wenn man sich entscheidet, ihn ziehen zu lassen, muss man natürlich erstmal einen besseren finden. Ne? Und
die Deals entsprechen ja dafür, dass man den nicht verlängern will oder nicht zu den Konditionen, die da aufgerufen sind. Aber ich bin bei dir. Ich würde es tatsächlich auch versuchen, da zu verlängern und dann einen weiteren Baustein einer funktionierenden Achse zu haben.
Ja, das heißt ja nicht, dass man nicht noch zusammenkommen kann. Also sprich, wenn Lukas Brumme jetzt vielleicht noch nicht so das Top-Angebot in der Tasche hat, dass er sich vielleicht vorstellt und Rot-Weiß noch keinen passenden Satz gefunden hat, dann ja, kann es ja auch schnell gehen. Dann setzt man sich vielleicht nochmal zusammen und findet eine Lösung. Also ich würde es sehr, sehr stark begrüßen, dass man mit ihm verlängert.
Ja, beobachten wir auf jeden Fall weiterhin. Martin, Christian, ihr bleibt da sowieso immer am Ball. Aber Martin, du bist uns auch noch deine Szene des Spiels schuldig.
Ja, unbedingt. Dann können wir direkt über Brumme reden. Dieses Ausgleichstor von ihm, ein satter Schuss mit links vom Strafraum. Da waren die Oberhauser nicht so wach beim zweiten Ball. Konnten, Ursprung war ein Aslan-Freistoß und dann kam der Ball wieder rein und dann waren sie so ein bisschen unsortiert, was ich vorhin schon angesprochen hatte, so ein bisschen auch Schlüsselszene, diese Auswechslung, diese erneute in der Oberhauser Innenverteidigung. War eben das 1-1 ein ganz wichtiges Tor, wie schon in Sonsbeck hat Brumme RWE den Arsch gerettet im Pokal. Ja, und dann irgendwie 120 Sekunden später ein richtig guter, wie ich finde, der beste und einzig richtig gute Angriff der Essener an diesem Nachmittag. Über Martinovic und Safi, der Ball kommt rein auf Mitsuta und der macht das nächste wichtige Tor für RWE. Ja, und danach war dieses Spiel mehr oder weniger entschieden. Die Oberhauser haben sich nochmal bemüht, aber so richtige Torchancen hatten sie im zweiten Durchgang nicht. Deswegen teile ich auch nicht die Meinung von Moritz Stoppelkamp, der sagte, RWO wäre über 90 Minuten besser gewesen. In den ersten 45 vielleicht, aber danach hatte RWE das schon gut im Griff.
Lass uns noch kurz über den Torwart sprechen, denn es stand nicht Jakob Golz im Tor, sondern Felix Wienand. Martin, wie findest du, hat er sich geschlagen? Wie sieht er da gerade so seine Rolle, dann eben für so ein auch extrem wichtiges Spiel eben zu kommen? Da ist bestimmt auch der Druck recht hoch, da darfst du dann eben nicht patzen, vor allem wenn du so selten spielst in so einem K.O.-Spiel. Ja. Wie hast du ihn gesehen?
Also ich bewundere ihn, dass er das hinbekommt. Also es ist ja auch keine einfache Aufgabe für einen Torwart. Du sitzt monatelang auf der Bank. Das letzte Pflichtspiel hat er in Sonsbeck gemacht. Ich glaube, das war im November. Und jetzt kommt er rein in so einem wichtigen Spiel. 14.000 Zuschauer, Derby. Und liefert eine blitzsaubere Leistung ab. Ich habe ihn fehlerlos gesehen. Beim Gegentor von Stoppelkamp, der war schon sehr clever geschossen. Da kann er, glaube ich, nicht mehr rankommen. Da war ihm auch die Sicht versperrt. Aber ja, er hat gezeigt, dass man auf ihn bauen kann. Dass er eigentlich auch vom Potenzial her eine Nummer 1 ist. Aber er hat eben Jakob Golz vor der Nase. Natürlich haben wir ihn nach dem Spiel drauf angesprochen. Er sagt, warum verlängerst du denn, wenn Jakob Golz dann auch verlängert hat? Aber er sagte, ja, der Verein hätte ihm halt einen Weg aufgezeigt. Ja, wir haben ja schon mal drüber gesprochen. Ist ja möglicherweise auch ein Plan B, falls die Klausel bei Jakob Golz doch noch gezogen wird, falls er kurzfristig abspringen sollte. Und dann, das hat man in Oberhausen gesehen, hat man einen verlässlichen Torwart in der Hinterhand.
Ja. So, jetzt hat man das, ja, sicherlich Wunschfinale aus Sicht der Fans und wahrscheinlich auch das, was wir vor ein paar Wochen auch so leistungsmäßig prognostiziert hätten gegen
und Reporter.
Stimmt, ja. Ja.
Wir finden das auch schön.
Ja, klar, Duisburg. Sowieso. Gegen den MSV Duisburg. Besonderes Spiel für die Fans, aber auch kein Selbstläufer, ne? Wahrscheinlich, oder? Wie seht ihr das?
Nein, der MSV hat eine ganz kurze Schwankung mal gehabt in dieser Saison, was die Leistung angeht. Ansonsten liefern die ganz konstant ab. Komplett erneuerte Mannschaft, natürlich vom Papier her die beste Mannschaft in der Liga, aber dieser Druck, sofort aufsteigen zu müssen, RWE hat 14 Jahre gebraucht, nach dem Abstieg damals. Und so souverän jetzt da durch die Liga zu marschieren, jetzt der Vorsprung ist schon ordentlich, zuletzt nach einer kurzen Krise die Kurve gekriegt und jetzt auch im Halbfinale souverän. Also da kommt schon eine Mannschaft, die mit Spielern gespickt ist, die auch in der dritten Liga spielen können. Die werden wahrscheinlich nach dem Aufstieg gar nicht so wahnsinnig viel machen müssen. Deshalb ist das, vor allem wenn es einen Heimvorteil von Duisburg geben für Duisburg geben sollte, schon eine ausgeglichene Nummer. Also da würde ich schon von einem 50-50 Spiel an so einem Tag brechen.
Ja, gehe ich mal auch von aus. Also wird ein ausverkauftes Stadion sein, egal wo gespielt wird. Aktuell sieht es danach aus, dass in Duisburg gespielt wird. Ich finde, das wäre auch nur fair, nach zwei Endspielen in Essen jetzt beim klassentieferen Gegner zu spielen.
6 der letzten 10 Spiele.
Da ist ja auch größer.
Ich wollte gerade sagen, also ich meine, da besteht natürlich auch die Möglichkeit, noch mehr reinzupacken.
Ich kann es ja nachvollziehen, was Oberhausen betrifft, dass man sich dann für Essen entscheidet. Das hat man ja auch gesehen bei diesem Spiel, dass es da einige organisatorische Probleme gibt. Da können wir gleich nochmal drüber sprechen. Aber Fakt ist, normalerweise, da gehe ich mal schwer von aus, wird in Duisburg gespielt. Und dann wird es natürlich ein 50-50-Spiel. Souveräner Regionalliga-Spitzenreiter, für mich ein gefühlter Drittligist. Ja, gegen eine.
Der Verband muss halt irgendwo seiner Logik auch mal weiterfolgen.
Na klar.
Letztes Jahr, in den letzten beiden Jahren war es der Grund, dass man auch mehr einnimmt und mehr Umsätze erzielt. Und das wird natürlich jetzt in Duisburg auch der Fall sein. Schönes Stadion Essen, keine Frage. Aber bei 27.000 in Duisburg relativ eindeutig.
Freuen wir uns schon jetzt drauf. Und wie wichtig da ein Sieg wäre, auch aus finanzieller Sicht, ist ja oft gesprochen.
Christian hat ja schon was vorgerechnet, glaube ich.
Wir haben beide gerade gerechnet, wir kamen nicht auf die gleiche Summe, je nachdem, ob brutto, netto, was auch immer. Aber so oder so wird eine sechsstellige Summe hängen bleiben, auch im Finale schon. Und der Verband hat sich ja das Recht rausgenommen, ab dem Viertelfinale im Verbandspokal die 5%, die man vorher kassiert hat an den Zuschauerprämien, ja nicht unbedingt zu bekommen, sondern auch sich ein bisschen mehr zu gönnen. Und dementsprechend ist das so eine Verhandlungssache vor so einem Finale. Aber trotz allem wird eine sechsstellige Summe hängen bleiben, plus eine sechsstellige Summe, wenn man sich für einen DFB-Pokal qualifiziert. Auch wenn da auch nochmal 25% an den Verband gehen, der die anderweitig verteilt. Aber in Summe sprechen wir hier schon, wenn man jetzt Finale gewinnt, plus erste Runde Pokal, in der Summe bestimmt um 500.000 Euro, die man hat oder nicht hat.
Also ich kann nur sagen, ich habe am Samstag Markus Stegmann sehr genau beobachtet und der hat wirklich tief durchgeatmet nach dem 2-1-Sieg, weil ja alleine schon dieser Einzug ins Finale, ne, mit den Zuschauereinnahmen, wird wahrscheinlich noch einen Spieler bedeuten. Und
ein Sieg oder eine gegen Brumme, Duisburg, oder ein schönes Angebot für Brumme.
Oder ein Angebot für Brumme, was auch immer. Ist auch, ja. Erhöht auf jeden Fall die Chancen, was Gutes zu machen in Sachen Vertragsverhandlungen.
Ja. Wir alle freuen uns auf jeden Fall auf den 24. Mai, dann das Finale, wahrscheinlich in Duisburg, ein Highlight-Spiel. Jetzt würde ich sagen, sprechen wir noch über ein eher nicht so schönes Thema.
Top-Thema der Woche.
Denn es gab jetzt auch nach dem Pokalspiel in Oberhausen ja Zerstörung, unter anderem in den Toiletten, glaube ich, war es. Die Fotos davon sind online ja zu sehen, die RWE-Fans da wohl randaliert. RWO-Vorstand Thorsten Binder hat gesagt, es war ein neuer Grad der Verwüstung, den er so in Oberhausen halt noch nicht erlebt hat. Martin, was kannst du zu diesen Ereignissen sagen und allgemein so ein bisschen dann auch an euch beide die Frage? Hat man ja gerade so ein bisschen das Gefühl, dass das so ein komischer Trend geworden ist, ne? Also die Dresdner haben randaliert, Rostock hat in Aachen schon randaliert. Das ist ja gerade so ein bisschen, scheint eine Mode zu sein, ne?
Ja, total. Und ich habe das jetzt irgendwie heute Morgen dann auch in der online bei Bild und Konsorten gelesen, dass zum Beispiel Magdeburger Fans bei einem Freundschaftsspiel in Polen bei einer Stadioneinweihung den Gästebereich verwüstet haben, beziehungsweise die sanitären Anlagen zerstört haben. Und das scheint irgendwie ein Trend zu werden. den man auf jeden Fall umgehend stoppen sollte. Wie das möglich ist, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Möglicherweise müsste man Ordner-Polizeipräsenz in den Gästeblocken erhöhen. Anders geht's ja scheinbar nicht, ne? Das ist wirklich eine Unart geworden. Also nicht nur dann diese Verwüstung, dazu kann man noch diese komische, dieses Aufkleberphänomen. Also das war jetzt nicht nur im Gästeblock, sondern wie Thorsten Binder sagte, irgendwie rund um das gesamte Stadion an sämtlichen Schildern hat man diese Aufkleber da aufgeklebt und ja, das ist für mich irgendwie so Klingelmännchen-Niveau, also wirklich so ein Schüler-Kindergarten-Niveau, das man da an den Tag legt. Ja, das mag ein netter Streich sein, aber das kostet ja auch Geld. Das muss ja irgendwie entfernt werden. Du kannst ja nicht RWE-Aufkleber im RWO-Stadion stehen lassen und genauso wenig Dresden-Aufkleber in Essen. Und allein das ist schon immer, man stelle sich vor, das passiert jetzt bei jedem Heimspiel. Ja. Jede Fanszene macht das, dann hast du alle zwei Wochen das gleiche Problem. Und das kann auf jeden Fall so nicht weitergehen, da muss man auf jeden Fall gegensteuern. Was jetzt so die Eingangsfrage angeht in Oberhausen, was da passiert ist im Gästeblock, ich habe Thorsten Binder beim Verlassen des Stadions getroffen, das war ist ja der RWO-Vorstand, langjähriger Sicherheitschef, und der hat natürlich so eine Krawatte gehabt, ne? Und der hat mir dann sofort auf seinem Handy die Bilder gezeigt von der Zerstörung im Gästeblock. Und ja, ich habe daraufhin auch viel von RWE-Fans gehört, dass es da Probleme gab im Gästebereich. Es hätte zu wenig Toiletten gegeben. Mag ja alles sein.
Aber ist ja eigentlich ein anderes Thema.
Aber das ist ein völlig anderes Thema. Genau, das ist ein völlig anderes Thema. Es gibt dir ja nicht das Recht, den Gästebereich zu demolieren, Türen rauszureißen, Fenster kaputt zu machen, Waschbecken alles, zu beschädigen. Ich meine, was geht in den Hirnen von solchen Leuten vor? Also wenig, also so gut wie gar nichts. Und ja, das ist schon sehr frustrierend, zumal sich ja Rot-Weiß noch vor einer Woche drüber aufgeregt hat. Na, und dann machen sie es selbst, also das fehlen mir die Worte, ehrlich.
Ja, aber die sich drüber aufregen, sind ja dann am Ende nie die, die dann auch da diesen Schaden verursachen, ne? Und die Aufregung war wahrscheinlich genauso ernst gemeint wie von allen anderen auch. Und dann hast du trotzdem die Chaoten, die denken, ja, die können mich mal kreuzweise, wenn sie können sagen, was sie wollen, wir machen unser Ding. Und wie bei Strafentabellen, wo Leute sich brüsten, dass sie mit ihrem Verein an erster Stelle sind, geht es jetzt anscheinend darum, die meisten Aufkleber zu verteilen oder die meisten Toiletten zu demolieren. Allein wie kleinteilig diese Arbeit ist, diese Aufkleber da wegzumachen. Jetzt können jedes Mal wieder aufs Neue sagen, ich bin fassungslos, aber es macht einfach keinen Spaß, zumal du kannst ja nicht, wie du sagtest, ja, da muss man Polizeipräsenz erhöhen. Aber du kannst ja nicht ständig alles erhöhen und dann auch sagen, hier noch mehr Kosten entstehen. Und da reden wir jetzt nicht nur davon, den Schaden zu beseitigen, sondern wo sollen die alle herkommen? Du kannst ja nicht jetzt noch 12 Toiletten bewachen und da das und da das und dann bist du irgendwann in einer Dimension, die überhaupt keinen Sinn mehr macht. Da kannst du wieder nur darüber reden, wie RWE gegen Rostock jetzt überlegt, Klos, Dixi-Klos hinstellen, bestrafst du wieder alle. Du hast eine Gästekurve von ein paar tausend Leuten.
Das meine ich
ja
gerade.
Da sind ja auch noch Sitzplätze noch und so weiter.
Das sind 20, 30 Idioten, die randalieren, aber es werden 6000 Leute im Gästeblock.
Dann heißt es wieder keine Kollektivstrafen, das und wahrscheinlich sind die in der ersten Reihe, die das rufen, die aber vorher noch eine Tür eingetreten haben oder 12.000 Aufkleber mitgebracht haben. Keine Ahnung, ob sie damit denken, dass sie mit den gekauften Aufklebern zumindest dem Verein was Gutes tun in der Merchandising-Abteilung. Aber du drehst dich irgendwo im Kreise. Du kannst so eine krasse Maßnahme eigentlich nicht machen, weil du bestrafst wieder alle. Andererseits lässt du sie einfach gewähren, hast du auch nichts gefunden. Also es ist frustrierend, dass man über solche Themen nachdenken
man
muss,
weil
jede
auch
Woche...
seinen eigenen Verein, das ist ja die Sache, ne? Also natürlich wird wahrscheinlich die Rechnung der Oberhausener dann nach Essen gehen und was die Rostocker betrifft, beziehungsweise die Dresdner, die da randaliert haben im Block, die Konsequenz ist ja nun, dass dieser Pufferblock leer bleibt, ne? Weil man vielleicht Angst hat, dass wieder wie in Aachen Sitzschalen rausgerissen werden. Ja, das sind aber dann auch wieder 600 Zuschauer weniger, ne? Und das kostet auch wieder Geld und das ist echt ein Teufelskreis momentan. Wie gesagt, die richtige Lösung habe ich ehrlich gesagt auch nicht, da werden wir vielleicht nochmal versuchen, dass wir mit den Vereinen sprechen, aber dieses Problem hat Essen, hat Oberhausen nicht exklusiv. Wenn wir sehen, was jetzt bundesweit mittlerweile passiert. Also,
das ist ja ein neues Phänomen. Das ist gefühlt total jetzt in den letzten Wochen so vermehrt aufgetreten. Mhm. Und
da sind ja Maler schon am Werk. Das hat mal, ich weiß nicht, wo das war. Ich glaube, war das nicht auf Schalke oder war es in Hannover? Ich weiß nicht genau. Aber da haben die da ganzes Malerrüstzeug mitgenommen in den Block und haben da angefangen zu tapezieren und was weiß ich was. Also ich weiß es nicht. Vielleicht sollte man sich mal andere Hobbys suchen oder so. Vielleicht können wir da ein paar Tipps geben. Aber das kann es ja wirklich nicht sein.
Und das Weiterreichen der Strafen bringt ja auch am Ende nichts an. Rostock überweist 40.000 nach Dresden, die nach Essen, die nach Oberhausen und die wieder woanders hin. Und am Ende kriegt Ferl nochmal 30.000, weil da einer gewerkelt hat. So kommst du ja auch nicht auf den grünen Zweig. Du brauchst ja irgendwie eine Lösung, die überstehend ist. Aber Ich hab's jetzt auch nicht. Man muss mal beobachten.
Ja, aber man kann es ja nicht so weiterlaufen sein. Man kann nicht diesen Leuten irgendwie das Gefühl geben, dass sie über allem stehen, dass ihr Handeln ohne Konsequenzen bleibt. Irgendwas muss auf jeden Fall passieren. Klar, Polizeipräsenz erhöhen, sagt sich immer so leicht. Ja. Die sind ja schon am Anschlag am Wochenende. Und irgendwas muss auf jeden Fall passieren.
Schlimm genug auf jeden Fall, dass man vor so einem Spiel schon davon aus, also jetzt in dem Fall jetzt vom nächsten Heimspiel gegen Rostock,
vielleicht macht Essen einen Präzedenzfall draus, dazu sagen, so, wir haben jetzt die Schnauze voll, nachdem aber den Oberhausen passiert ist. Wir haben auf der einen Seite keinen Bock drauf, auf der anderen Seite keinen Bock drauf und machen wirklich die Klos dicht. Also, wenn mal eine Maßnahme. Mal gucken,
ja, was machen dann die Duisburger vor dem Finale?
Die Essener müssen genauso damit rechnen, dass irgendwas passiert. Also, aber nichts machen ist keine Lösung.
Nee.
Aber wie du sagst, also Dixi Klos bestraft dann halt auch eben die Leute irgendwie, die...
Ja, nochmal, da sind, wie gesagt, in Oberhausen waren 6.000 Essener-Fans und ich weiß jetzt nicht, wie viele da den Scheiß gemacht haben und den Gästebereich verunschaltet haben, aber auf jeden Fall ein ganz kleiner Teil. Natürlich bestrafst du jetzt mit einer Kollektivstrafe, wenn du jetzt 3 Dixi-Klos hinstellst, bestrafst du dann ganz normale Fans, ne, die normal aufs Klo gehen wollen und ist absolut schwierig. Also umso schlimmer, dass ein paar Chaoten da wirklich alles in Verruf bringen.
Ja. Kann man nur hoffen, dass dieser Trend da irgendwie schnell wieder abflacht. Lasst uns noch kurz über das nächste Spiel sprechen. Verl, also das nächste Drittligaspiel. Jetzt Verl am Freitag schon. Ungewöhnlich, ich glaube, Essen hat auch noch gar nicht so oft Freitag gespielt, Martin, wenn ich mich nicht
täusche. Ich glaube, das ist das erste Freitagabendspiel. Ja,
sagen, mehr sonntags 3:30 als
Freitag. Ja, die Essener haben sich ja ein Freitagabendspiel gewünscht, aber doch nicht in Verl an der Poststraße, sondern eher an der Hafenstraße. Aber okay. Ja, Spieler freuen sich.
Die Spieler freuen sich?
Genau, habe ich gehört von Spielern. Die würden sich mal gerne ein Freitagsabendspiel gönnen, weil kann man ja vielleicht auch mal am Freitagabend oder am Samstag mal eine Stunde rausgehen.
Ja.
Aber schwieriges Pflaster immer. RWE war immer schwierige Reise nach Verl. Also da habe ich selten gute Spiele mitbekommen. Und Verl, ja, sowieso eine der Mannschaften der Saison, auch wenn zuletzt nicht mehr so wahnsinnig lief. Jetzt ein Test gegen Köln noch 2-1 gewonnen. Und
da haben sie gut aus, da haben sie richtig gut ausgesehen.
Verdient gewonnen. Und das wird auf jeden Fall eine schwierige Nummer, zumal RWE dann auch insofern wieder die Kurve kriegen muss. Hört sich ein bisschen doof an nach den Ergebnissen in letzter Zeit. Aber man hat sein Glück auch ab und zu mal jetzt strapaziert. Und jetzt muss man dann einfach mal wieder eine saubere Leistung hinlegen. Wobei immer noch fraglich ist, ob Tom Mosier wieder dabei ist. Er in den letzten Wochen immer wieder gezeigt hat, wie wichtig er ist. Aber wäre schön, wenn sie mal vorlegen könnten jetzt am Wochenende und die Konkurrenz unter Druck setzen. Bisher war es ja meistens anders. Und dann wirklich ein Wochenende genießen können. Weil wenn sie das gewinnen am Freitag, das wäre schon wieder ein Riesen.
Das wären wieder Big Points. Andererseits wird es dann wieder wirklich kritisch, wenn sie das Spiel verlieren sollten.
Der Druck bleibt groß. Ja.
Der Druck bleibt auf jeden Fall groß. Verl halte ich sehr, sehr viel von. Eine richtig, richtig gute Mannschaft. RWE war im Hinspiel chancenlos gegen Verl. Auch in der ersten halben Stunde vor dieser roten Karte, die es damals für Julian Eitschberger gab, war Verl klar spielbestimmt. Spielen richtig guten Fußball. Wird natürlich eine richtig schwere Aufgabe, aber du musst auf jeden Fall punkten.
Sonst ziehen alle am Wochenende nach und nach.
Möglicherweise alle nach. Die Gefahr besteht natürlich immer. Tom Mustier, du hast es angesprochen, ja, ist noch ein kleines Fragezeichen auf jeden Fall. Ich konnte auch am Rande des Spiels kurz mit ihm sprechen. Ich glaube, gefühlt alle Fans haben ihn angesprochen. Ey Tom, wie sieht's aus bei dir? Der war ja in Zivil auf der Haupttribüne unterwegs und
stark, wer sich selber angestellt hat, um seine Karte zu kaufen.
Genau, das war auch lustig. Ja, total lustiger, cooler.
Ja, den mögen ja sowieso alle. Ja. Also ist ja irgendwie.
Genau, auf jeden Fall. Einfach so ein Strahlemann und Gott sei Dank war es ja nichts Schlimmeres, dieser Trainingsunfall. Das vielleicht nochmal kurz zu erklären. Ich war am Mittwoch beim Training, hab die Szene genau gesehen. Das war ein Zweikampf mit Moussa Doumbouya, ein sehr unnötiges Foul, er versucht einen Konter zu unterbinden, grätscht von hinten mit offener Sohle, trifft Mustier am Fuß und da musste man schon ein Schlimmeres befürchten, aber die Kernspintomographie hat ergeben, dass es kein Bruch war. Doumbouya sollte man da keinen großen Vorwurf machen, kam ja sofort dann in sozialen Netzwerken auf, da hat man sich so ein bisschen auf Doumbouya eingeschossen. War jetzt nicht klug von ihm, aber das kann passieren und da war sicherlich keine Absicht dahinter. Ich weiß, dass die beiden allein schon aufgrund der französischen Sprache, dass die ja richtig gute Kumpels sind im Team. Die haben sich ein Zimmer geteilt in der Türkei.
Ja.
Da war sicher keine Absicht dahinter.
Aber es wäre halt Worst Case gewesen. Ne? Du hast mit Zweikowski schon einen, der ausfällt. Eisfeld, der jetzt die Saison beendet hat.
Genau.
Wenn er auch noch länger ausgefallen wäre, dann wäre es auf der Doppel-6 schon arg eng geworden.
Du hast es in Oberhausen gesehen, der fehlt. Und auch in Köln, als Mustier aufgrund der Gelbsperre gefehlt hat. Den kannst du momentan nicht ersetzen mit seiner Energie.
Müsel hat, merkst du schon noch Rückstand, ne, nach den langen Pausen.
War nicht gut.
Viele Rückenprobleme gehabt. Kaparosch ist, ja, noch nicht das Niveau von Mustier, auch wenn er zuletzt ordentlich agiert hat. Und ja, das wäre natürlich ein Fair wichtig, wenn er wieder spielt. Denn kommt nicht von ungefähr, dass RWE auch den einen oder anderen Fairler nach der Saison auf dem Zettel haben soll.
Ja, und Brumme auch.
Und Brumme.
Ja.
Sollte spielen.
Ja, du hast ja schon, ein Plädoyer für Brumme eben gehalten.
Lukas Brumme muss spielen. Ne?
Ja.
Nächstes Mal hänge ich ein Plakat hoch oder so.
Ja. Ja. Gehen Grüße genommen raus an Uwe Koschinert. Vielleicht nimmt er sich deine Worte ja zu Herzen. Wir sind gespannt, was gegen Ferl gibt. Ihr habt gesagt, schweres Spiel. 3 Punkte wären wichtig, aber eben auch extrem herausfordernd. Wir treffen uns natürlich hier nach dem Ferl-Spiel. Ihr kennt es, am Montag wieder zum Podcast, besprechen das Spiel und was sich bis dahin sonst noch so an der Hafenstraße tut. Freuen uns, wenn ihr dann wieder einschaltet. Folgt uns gerne bei YouTube, lasst ein Abo da oder auf eurer liebsten Podcast-Plattform. Danke euch beiden.
Danke dir.
Danke auch.
Ciao,
ciao.
Von der Hafenstraße. Inside RWE ist ein Format der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung. Schnitt, Funke, Foto und Video. Folgt uns auf YouTube und eurer liebsten Podcast-Plattform, dann verpasst ihr keine Folge. Wir freuen uns auch über euer Feedback, zum Beispiel per Mail an vonnehafenstraße@funkemedien.de. Und alle Fußball-News gibt es täglich auf watz.de/sport.